Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Schön, dass ihr bei mir seid. Ich freue mich total darüber, dass wir wieder ein bisschen zusammen Zeit verbringen. Ein bisschen ist so, na, vielleicht eine dicke halbe Stunde. Vielleicht wären es auch 40 Minuten. Ich wollte mich jetzt nicht hetzen. Aber ich will es auch nicht zu lang werden lassen, weil ich weiß, wie das ist mit so einem Podcast. Manche können nie genug kriegen von Podcasts. Ich kenne Leute, die hören sich einen Podcast an, also unter anderthalb Stunden geht da gar nichts. Ich nicht. Ich mag Podcaste, die so ein bisschen knapper sind. So 45 Minuten finde ich ideal. Aber 35 Minuten sind auch schon super. In der Zeit kann man klasse bügeln, man kann ein bisschen Auto fahren, man kann Schulbrote schmieren, man kann, och, mir fällt da so einiges ein. Ich mache zum Beispiel super gerne beim Putzen Podcast an oder abends im Bett, wenn ich da so liege und so denke, oh, ich kann auch nicht schlafen, aber bei einem Hörspiel schlafe ich immer ein und dann weiß ich nicht mehr, wo ich dran war. Dann Podcast, das ist super. Aua, jetzt haue ich mich hier schon. Also das ist großartig. Also wenn ihr mich gerade im Bett beim Einschlafen hört, dann gebe ich mir ein bisschen Mühe, dass ich ein bisschen leiser spreche. Nee, mache ich nicht, weil ich weiß ja gar nicht, wo ich euch erwische. Könnt mir gerne schreiben und mir erzählen, wo ihr den Podcast hört an martina.straten@salü.de. Würde ich mich total drüber freuen, wenn ihr mir ein bisschen erzählt, wo ich euch abhole, wenn ihr meinen Podcast euch anhört. Ja, da ist eine ganze Menge dabei diese Woche, wie immer. Ein Buch der Woche habe ich für euch. Ich habe einen Fernsehtipp, Neues aus der Promi-Welt. Es gibt Post von Martina, die mir in dieser Woche total am Herzen liegt. Und ich habe einen fantastischen Gast. Das ist eine Frau, die ein unheimlich gutes Buch über Trennungen geschrieben hat und vor allen Dingen über die Kinder, die in Trennungssituationen ja oft sehr leiden. Und ich finde, das Buch ist so gut geworden, weil sie das selbst erlebt hat. Und da schreibt man einfach, glaube ich, anders, als wenn man über Dinge schreibt, denen man noch nicht begegnet ist. Erstmal aber starten wir ganz gemütlich mit dem Buch der Woche. Und das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Das heißt Lillian, das Leben und die Männer. Das Cover erinnert schon an die 50er, 60er Jahre. Und genau in dieser Zeit spielt das auch. Es geht um Lillian, die vor Lebenslust sprüht und die Männer liebt und die wie so ein Schmetterling ist in der prüden Welt dieser Jahre. Und sie schafft es, trotz all dem ihr Leben und ihre Lust in vollen Zügen zu genießen. Sie verliebt sich, lernt, genießt und verlässt die Männer dann genau im richtigen Augenblick, bis Teddy kommt. Teddy ist ein verheirateter Mann und ihr Chef in einer New Yorker Zeitungsredaktion. Die ersten Sätze: Wann immer ich neben einem Mann aufwache, halte ich ihn, solange ich noch nicht ganz bei Sinnen bin, für Ted. Er ist es nie, aber das ist in Ordnung. Heute Morgen habe ich zugeschaut, wie Pandora einmal komplett über Michaels nackten Rücken spaziert ist. Er bekam eine Gänsehaut, als sie auf seine Oberschenkel trat. Ihre hübschen grauen Pfoten drückten sich in seinen Unterleib. Sie hätte ohne Probleme auf der Matratze gehen können, zwischen uns war eine schmale Lücke, aber vielleicht existierte er für sie einfach nicht. Vielleicht wollte sie mir zu verstehen geben, dass er in ihren Augen nicht lebendiger ist als die Matratze. Sie schmiegte sich an meinen Hals und schnurrte leise wie ein müder Jaguar. Es ist der erste Roman von Allison Jean Lester und der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Der ist offen und stark und bunt und lebendig und er erzählt aus einer Zeit, in der es für Frauen schwer war, in der Liebe und auch im Beruf. Lillian, das Leben und die Männer von Allison Jean Lester ist bei Drömer erschienen und solltet ihr euch echt reinziehen, der ist richtig gut. Ich hatte zwischendurch immer Lust, mit dieser Lillian mal einen Kaffee trinken zu gehen, weil die mir so ans Herz gewachsen war während des Lesens. Geht euch das auch so, dass euch so Hauptfiguren in Serien oder Büchern so ans Herz wachsen, dass es sich ganz schön leer anfühlt, wenn das Buch zu Ende oder die Serie zu Ende geguckt ist? Es geht mir oft so und ich brauche dann so ein, zwei Tage, bis ich wieder was anderes lese oder mir eine andere Serie angucke. Das begleitet einen noch so ein bisschen und eigentlich ist das auch schön, oder? Post von Martina. In dieser Woche liegt die mir echt am Herzen, weil in dieser Woche geht es um die Mädchen. Und die Mädchen, die haben was Besonderes verdient, finde ich. Liebe Mädchen, vielleicht seid ihr gerade 12 oder 15 oder 19. In jedem Fall seid ihr in einem bestimmten Alter. Ihr seid verletzlicher als vorher oder nachher. Ihr seht euch im Spiegel an und plötzlich ist alles anders. Ihr seid gewachsen, Brust und Becken bilden sich, in euren Gesichtszügen weicht das Kindliche und man kann die Frau in euch erkennen. Plötzlich sind Puppen uninteressant und ihr beginnt mit Lippenstift und Make-up zu experimentieren. Plötzlich überlegt ihr euch, was ihr esst und startet vielleicht schon die erste Diät. Eure Gespräche drehen sich um Jungs und Männer nehmt ihr anders wahr als früher. Ihr vergleicht euch mit euren Freundinnen und oft gefällt ihr euch nicht. Wisst ihr, euer Körper ist etwas Wunderbares. Eine perfekte Konstruktion, die euer Überleben sichert. Er ist wunderschön. Ihr müsst ihn euch nur ganz genau angucken. Er muss nicht so sein wie die Körper, die ihr im Kino oder in Zeitschriften seht. Ich kann euch versichern, dass all die Megastars da nach dem Aufwachen nicht anders aussehen als ihr oder ich. Euer Körper ist gut so, wie er ist. Und er verdient es, von euch gemocht zu werden. Er wird sich immer wieder verändern im Laufe eures Lebens. Und jetzt, wenn ihr jung seid, ist er in seiner vollen Kraft und Blüte. Er ist schön. Und wenn ihr das erkennt, dann wird sich nicht nur euer Blick auf euren Körper ändern, sondern auch der Blick der anderen darauf. Denn Selbstbewusstsein und ein gutes Körpergefühl geben euch genau die Stärke, die ihr bei anderen bewundert und die euch eine Ausstrahlung gibt, die unglaublich anziehend wirkt. Das Schönste daran aber ist, dass es euch damit besser gehen wird als mit jeder Diät, jeder Schönheits-OP und jedem fremden Kompliment. Und wenn ihr nachher alleine vor dem Spiegel steht, dann denkt an mich und guckt genau hin, wie schön ihr seid. Liebste Grüße, eure Martina. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt euch an eure Pubertät erinnert oder an die Zeit dieses Wachsens, egal ob Junge oder Mädchen, ne? Das war auf der einen Seite eine ganz schreckliche Zeit, weil diese Zeit so voll war mit Veränderungen und weil man sich plötzlich nicht mehr wohl in seiner Haut gefühlt hat. Und auf der anderen Seite war es eine unglaublich spannende Zeit, weil sich so viel eben verändert hat und man wusste, jetzt passiert was mit mir, jetzt wird sich mein Leben verändern, jetzt werde ich quasi in eine andere Liga, in eine andere Lebensliga kommen. Ich finde es unglaublich wichtig, auf Kinder zu achten, die in diesem Alter sind, weil da kann ganz viel schieflaufen und da kann ganz viel für lange, lange Zeit sehr wehtun. Und gerade was dieses Körpergefühl angeht, sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen, finde ich, sind Eltern, aber auch Freunde oder Lehrer sowas von gefragt, dass sich da ein bisschen was ändert. Ich meine, guckt euch mal um. Guckt euch eure Kinder an, die sind schön und die haben einen tollen Körper. Und den muss man nicht durch die 300. Diät oder durch einen missbilligenden Blick oder irgendetwas verändern. Die sollen selbstbewusst und stark werden, unsere Kinder. Und das können sie nur sein, wenn sie sich selber akzeptieren. Und in dieser Pubertätszeit ist das eben so ein Balanceakt. Und da, finde ich, sind wir wirklich, wirklich gefordert, dass wir auf die Kinder achten. Und eigentlich auch auf uns selbst. Und zwar immer für den Rest des Lebens. Weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich habe die Promi-Welt jetzt für euch. Und da geht es um einen König, der abdankt. Diese Woche hat Schlager-Ikone Jürgen Drews das Aus für seine Bühnentätigkeit bekannt gegeben. Der geht in Rente sozusagen und das fällt ihm sichtlich schwer. Ich kann verstehen, wenn jemand, der so viel auf den Bühnen dieser Welt rumgeturnt ist, dann plötzlich aufhört, dass das ein Einschnitt ist. Und der lebte sowieso ein Leben, das wir uns so nicht vorstellen können. Und dieser ganze Schlagerzirkus ist eine ganz eigene Welt. Und jetzt will Jürgen sich auf sein Privatleben konzentrieren, auf seine Ramona, auf sein Zuhause und auf eben all das, was er sein Leben lang ein bisschen vernachlässigt hat zugunsten der Bühne. Es ist nie zu spät, lieber Jürgen, auch mit 77 nicht. Mein Gott, ist die dünn geworden, das habe ich gedacht, als ich diese Woche Fotos von Kim Kardashian gesehen habe. Da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Das ging irgendwie schleichend. In den letzten 5 Jahren hat sie sich figürlich echt verändert. Aus dem Vollweib mit viel Busen und Po ist ein ganz zierliches Persönchen geworden, immer noch mit Brust, aber jetzt so schlank wie fast alle Stars. Über 10 Kilo runter in den letzten 3 Monaten. 10 Kilo in 3 Monaten, das ist schon eine Hausnummer. Und die Fans waren in Sorge, aber Kim sagt, dass sie auf Zucker und Junkfood verzichtet und sich super wohl fühlt. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe, ne? So nach dem Motto, ich verzichte auf Futter, auf Zucker und Junkfood und dann geht's mir gut und ich trinke ganz viel Wasser und ich schlafe halt viel, deshalb sehe ich so aus. Quatsch, tun die nicht. Die sehen so aus, weil die harte Trainings machen, weil die kaum noch was essen und wenn, dann eben nur ganz bestimmte Sachen. Das darf man echt nicht vergessen und genau das darf man eben den Kindern nicht vorenthalten. Das muss man eben erklären. Die haben ja auch einen Job, diese Promis. Die müssen ja für ihren Job so aussehen. Wir 0815 Leute müssen das nicht. So, jetzt komme ich zu einem Mann, der auch nicht so aussieht, aber bei dem das egal ist. Das ist auch wieder typisch. Bei Männern ist das nämlich mehr egal. Dieter Bohlen, der kommt zurück zu DSDS und das ist selbst an meinem Mann nicht vorübergegangen. Ich war ganz erstaunt, als er plötzlich auf die Zeitung guckte und sagte, was, der Bohlen geht zurück zu DSDS? Der war ganz erschüttert und wollte mit mir darüber reden. Ich mich sehr gewundert, weil mein Mann redet eigentlich nie über Fernsehserien. Aber gut, die Quoten von DSDS waren so dermaßen im Keller, dass beim Finale Anfang Mai gerade mal 1,87 Millionen Zuschauer dabei waren. Das ist unterirdisch für diese Sendung. Die kommen von so viel mehr. Und jetzt soll eben Onkel Dieter alles retten, nachdem man Florian Silbereisen vergeblich dazu bewegen wollte, frecher und bissiger zu werden. Der wollte und konnte das aber nicht. Ich meine, der moderiert in der Schlagerwelt und da würde ihm das Krawallige überhaupt nicht stehen. Bohlen hatte jetzt jedenfalls 16 Monate Zeit, es sich richtig gut gehen zu lassen und sich richtig gut zu erholen. Und ich bin mal gespannt, ob der das Ruder rumreißt. Ich habe da so meine Zweifel. Und ich erinnere mal an eine indianische Weisheit. Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab. Ich weiß nicht, ob man DSDS schon als totes Pferd bezeichnen kann, aber ich würde mich da nicht draufsetzen gerade. Fernsehen? Und Fernsehtipp, nicht DSDS, sondern ein Film, der großartig ist. Da geht's um Udo Lindenberg und bei dem ist das ja so, entweder man liebt ihn oder man steht so gar nicht auf ihn. Und ich konnte mich lange Zeit nicht entscheiden, was ich von ihm halten sollte. Mir war der oft zu strange und zu anstrengend. Aber mit der Zeit habe ich viele Charakterzüge an ihm gefunden, die ich mag. Dass er sich nicht beirren lässt, dass er sagt, was er denkt, dass er sich nicht an Konventionen bindet. All das mag ich. Und der Film, der diese Woche läuft, den habe ich schon in der ARD Mediathek geguckt und der hat dafür gesorgt, dass ich ihn noch mehr verstehe. Als Klein Udo 1946 im Münsterland geboren wird und im Alter von 7 von einer eigenen Musikkapelle träumt, da hat sein Vater ihn angeraunzt mit den Worten, wir Lindenbergs werden Klempner oder gar nichts. Also zumindest hat der Papa ihm dann ein Schlagzeug geschenkt und das war sozusagen die Initialzündung. Trotzdem war der Weg zum Chef des Panikorchesters mit Wohnsitz im Hamburger Nobelhotel Atlantik ein sehr weiter. Er führte über Libyen, Ostberlin und er ist so ungewöhnlich wie der Udo selbst. Lindenberg, mach dein Ding, ist eine Filmbiografie, die richtig Spaß macht, aber eben auch nachdenklich. Und der Hauptdarsteller Jan Bülow hat für sein Spiel den Bayerischen Filmpreis bekommen. Absolut zu Recht. Der Film über Udo kommt am Montag um 7:45 in der ARD oder aber jederzeit dann in der ARD Mediathek. Ich freue mich sehr über meinen Gast in dieser Woche, weil es eine Frau ist, die sehr gut erklären kann, was in Kindern vorgeht. Im Jahr 2020 haben wir in Deutschland rund 144.000 Scheidungen gehabt und das war noch ein in Anführungsstrichen gutes Jahr, wahrscheinlich durch die Pandemie, denn 2019 waren es rund 5.000 mehr. Hinter diesen trockenen Zahlen stehen Familien, die zerbrechen, Eltern, die durch schmerzhafte Trennungsprozesse gehen und Kinder, deren kleine Welt von Grund auf erschüttert wird. Trotzdem kann es gelingen, gestärkt aus einer Trennung hervorzugehen, das sagt Marianne Nolde. Sie ist Diplompsychologin und hat viele Jahre als Gutachterin für Familiengerichte, Eltern und Kinder in Trennungssituationen begleitet. In ihrem Buch Eltern bleiben nach der Trennung, das bei Knauer erschienen ist, hat sie wertvolle Tipps und sie ist heute mein Gast der Woche. Herzlich willkommen in der Martina Stratenshow, liebe Frau Nolde.
Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Einerseits haben Sie als Gutachterin vor Gericht viele Familien in Trennungs- und Scheidungssituationen erlebt und andererseits haben Sie eine Elterntrennung in der eigenen Familie gehabt. Kinder bekommen ja manchmal früher als die Eltern mit, dass eine Trennung bevorsteht. War das bei Ihnen auch so?
Ja, das war bei uns tatsächlich so. Ich war wirklich vom Donner gerührt, als der damals 5-jährige Sohn mich darauf angesprochen hat, wie es denn wäre, wenn wir uns, also wie es nach einer Trennung sein würde und dass ich dann nicht so weit weg sein soll, damit er mit dem Fahrrad zwischen uns hin und her kann. Also das hat mich damals schon, obwohl ich ja als Fachfrau einiges kannte, schon sehr erschüttert und mir auch gezeigt, dass wir jetzt ernsthaft uns was überlegen müssen.
Wenn einem das passiert, mit dem man sich tagtäglich beschäftigt, wenn das dann einem selbst passiert, was macht das mit einem? Waren Sie, ich sag mal, besser vorbereitet auf eine Trennungssituation als andere Eltern?
Darauf gibt es zwei Antworten. Also ich hatte natürlich durch meine Arbeit gesehen, was es mit Kindern macht, wenn die Trennung sehr strittig ist. Manchmal geht es nicht anders, manchmal sind die Verhältnisse so, dass es sehr strittig ist, aber oft, viel öfter als man im ersten Stress denkt, kann man es doch gütlich hinbekommen. Und ich hatte also durch meine Arbeit ein ganz hohes Motiv zu sagen, das müssen wir irgendwie schaffen, ohne dass die Kinder dabei zu sehr in Mitleidenschaft geraten. Aber emotional war ich genauso betroffen wie jeder und jeder andere auch und musste da für mich einen Weg finden.
Dass eine Scheidung eine große Verunsicherung für die Kinder bedeutet, da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist Fakt. Aber Sie sagen, man kann es abmildern. Wie denn?
Also wenn die Kinder erleben, dass die Eltern sich jetzt erstens nicht spinnefeind sind, wenn die noch respektvoll miteinander umgehen und wenn die Eltern im günstigsten Fall auch selbst noch eine Lösung auf den Tisch legen können, wie sie das nach der Trennung mit den Kindern machen wollen. Wenn also die Kinder nicht in diese ungute Situation geraten, wir trennen uns jetzt, zu wem möchtest du? Was ja riesige Loyalitätskonflikte erstmal hervorruft. Also viel günstiger finde ich, wenn Eltern sich erstmal zusammensetzen und gucken, jetzt ist es nun passiert, jetzt werden wir uns trennen müssen. Wie können wir das mit den Kindern regeln?
Frau Nolde, fassen Sie uns doch bitte kurz mal die psychologische Situation eines Kindes zusammen. Was passiert, wenn Eltern verkünden, dass die Familie, wie das Kind sie kennt, so nicht mehr bestehen wird?
Ja, erstmal ist das für die Kinder eine große Verunsicherung in den Bindungen. Bis dahin haben sie ja meistens gedacht, irgendwie meine Eltern gehören ganz automatisch zu mir. Die gehören zu mir, die kümmern sich um mich. Und meistens hat das Kind ja auch an beide eine Bindung. Und in dem Moment, wo es jetzt erfährt, oh, einer geht, ist das ganze Sicherheitsgefühl der Kinder erstmal ganz labil. Denn ohne dass man sich als Kind das jetzt so in Worte fassen könnte, ist ja auch so dieses Gefühl dahinter, oh Gott, einer geht, was ist, wenn der oder die andere jetzt vielleicht auch noch auf die Idee kommt? Und dadurch sind sie halt erstmal sehr verunsichert und brauchen eben, dass die Eltern ihnen da wieder einen Weg zu mehr Bindungssicherheit eröffnen.
Eine Trennung bedeutet ja auch oft einen Ortswechsel und die Entscheidung, bei wem das Kind bleiben soll. Das ist für Kinder oft unerträglich, weil sie glauben, den anderen Elternteil zu verlieren. Was ja oberflächlich betrachtet sogar gar nicht so falsch ist, weil sie leben einfach nicht mehr zusammen. Wie kann man das abfedern?
Also manche Kinder verlieren tatsächlich einen Elternteil. Das kann man auch nicht komplett ausschließen. Manchmal ist es eben so, dass ein Elternteil sich wirklich nicht mehr angemessen um ein Kind kümmern kann. Das eine. Und manchmal gibt es auch die Situation, dass ein Elternteil sich ganz herauszieht, ohne dass dieser Elternteil quasi vertrieben worden ist. Also das gibt es. Aber grundsätzlich können Kinder eben doch erleben, wenn die Eltern nach der Trennung beide weiterhin für sie da sind, unter anderen Bedingungen, von mir aus auch an anderen Orten, kann sich quasi sowas wie eine neue Normalität herstellen. Und dass die Kinder dann mit der Zeit merken, aha, so ist das jetzt, dann und dann ist immer der Elternteil da, dann und dann bin ich dort. Und dann können quasi wieder neue Sicherheiten, neue Rituale und neue Gewohnheiten entstehen.
Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass die Kinder wirklich instabil sind in so einem Moment. Was braucht ein Trennungskind ganz dringend?
Also was ich ganz wichtig finde für Kinder, dass sie merken, dass sie noch beide Eltern lieb haben dürfen und auch von beiden lieb gehabt werden und dass man sich als Eltern nicht gegenseitig mies macht vorm Kind. Also nicht direkt vorm Kind und auch möglichst nicht, indem man der besten Freundin am Telefon erzählt, wie schlimm es ist, während das Kind mithört. Also das wäre schon mal sehr gut, Immer ausgenommen die Fälle, in denen es wirklich so ist, dass ein Kind vor jemandem geschützt werden muss. Aber im Regelfall ist es eben so, dass sie sehr davon profitieren, wenn sie erleben können, okay, meine Eltern gehen noch respektvoll miteinander um.
Frau Nolde, so eine Trennung ist kein Spaziergang für niemanden, weder für die Kinder noch für die Eltern. Und bis der Tag X kommt, gehen viele Streits und viel Unfrieden ins Land. Wie schützt man die Kinder in diesen Situationen, in denen die Eltern mit ihren eigenen verletzten Gefühlen kämpfen?
Also oft ist die Zeit vor der Trennung eine ganz schön schwierige Zeit, weil die Kinder auch immer wieder diese Streitigkeiten mitbekommen, wenn es welche gibt. Umgekehrt gibt es natürlich auch Eltern, die das so vor den Kindern fernhalten, dass die Kinder dann erstaunt sind, wenn sie hören, es wäre eine Trennung. Für mich ist immer so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich klar darüber ist, man ist jetzt als Eltern auch selbst in einer Krisensituation. Eigentlich ist es eine Situation, wo die Kinder starke Eltern brauchen, aber man ist in dem Moment in der Regel nicht stark. Und da finde ich es unglaublich nützlich, und das habe ich sogar als Fachfrau gemacht, sich Hilfe zu holen, sich mit irgendwelchen professionell damit befassten Menschen, sich da beraten zu lassen, um einfach auch selbst wieder Fuß zu fassen, mit seinen eigenen Emotionen ins Reine kommen. Da kann man ganz viel bewirken, dass das nicht an den Kindern ausgelebt wird und die durch irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten das zeigen.
Trennungskinder stehen oft komplett unter Spannung. Die zerreißen sich förmlich, weil sie beiden Elternteilen gerecht werden wollen. Und sie spüren ganz instinktiv, wer gerade in der schwächeren Position ist. Dabei ist das doch die Aufgabe der Eltern zu beschützen. Wie entlaste ich mein Kind in so einem Moment?
Also mir ist nochmal ganz wichtig, das auch aufzugreifen, dass die Kinder sich jedem Elternteil anzupassen versuchen. Die wollen auch ihre Eltern unterstützen. Die wollen auch sichere Eltern haben und geben ihnen Sicherheit, indem sie oft jedem Elternteil quasi sowas widerspiegeln, was dieser Elternteil gern hört. Mhm. Und dadurch kommen auch unglaublich viele Konflikte in diese Streitigkeiten, weil dann der eine Elternteil denkt, ja, der, was erzählt dieser andere? Das ist doch überhaupt nicht wahr. Das ist doch gar nicht die Meinung des Kindes. Aber oft signalisieren die Kinder wirklich auch jedem etwas anderes. Das sollte man einfach wissen und im Gedächtnis behalten und nicht bei jeder kritischen Sache, die das Kind über den anderen sagt, sofort denken, das ist ganz furchtbar da, sondern erstmal versuchen, mit dem anderen zu sprechen und rauszufinden, was ist da überhaupt los.
Eifersucht spielt ja noch eine große Rolle. Da ist der Ex-Partner schon mal eifersüchtig auf die Zeit, die mit dem Kind verbracht wird, alleine oder sogar schon mit einem neuen Partner. Und die Kinder stehen da komplett zwischen. Das ist ja katastrophal für Kinder, oder?
Ja, vor allen Dingen, wenn sie wirklich beide lieben. Und da kann man eben denen keinen größeren Gefallen tun, als zu versuchen, eben die eigene Kränkung so weit zurückzustellen, dass man wenigstens noch so halbwegs neutral ihnen den Weg zum anderen eröffnen kann. Und manchmal hilft da auch in der ersten Zeit, wenn man einfach das gar nicht mehr erträgt, den Partner zu sehen und weiß, es gibt nur Streit. Dann kann man auch zum Beispiel diesen Wechsel der Kinder über den Kindergarten oder zur Not über irgendeine neutrale andere Person gestalten, damit die Kinder nicht immer in diese akute Spannungssituation kommen, wo sie merken, oh Gott, gleich könnte es hier explodieren.
Ja, vor allen Dingen auch, wenn die Kinder dann am Kindergarten oder so, oder wenn die übergeben werden, dann freuen die sich, den anderen zu sehen und sehen aber am Gesicht der Mutter, sage ich jetzt mal beispielsweise, dass diese Freude sie verletzt. Und deshalb ist ganz gut so eine Lösung mit der neutralen Übergabestelle sozusagen.
Und das kann man ja ändern, sobald man es wieder kann.
Genau. Trennung, Scheidung, eine Familie verändert sich. Manchmal zerbricht sie, manchmal schaffen die Partner es gemeinsam, die richtigen Weichen zu stellen, um einander nahe zu bleiben. Und vor allem, um die Kinder zu schützen, denn die verkraften Trennungen oft sehr schlecht. Darüber spreche ich heute mit Marianne Nolde. Sie ist Diplompsychologin und hat viele Jahre als Gutachterin für Familiengerichte Eltern und Kinder in Trennungssituationen begleitet. In ihrem Buch Eltern bleiben nach der Trennung, das bei Knauer erschienen ist, hat sie wertvolle Tipps. Frau Nolde, gucken wir uns doch mal die verschiedenen Lebensmodelle an, die nach einer Trennung entstehen können. Da ist das klassische Modell, die Kinder bleiben bei einem Partner, oder aber auch das Wechselmodell. Da wechseln die Kinder wöchentlich, haben sozusagen zwei Zuhause, in denen sie gleich viel Zeit verbringen. Was ist denn jetzt besser?
Oh, das kommt ganz auf die einzelne Familie an. Da gibt es, das kann man nicht pauschal beantworten. Was das Wechselmodell angeht, gibt es auch noch den Unterschied, dass es das paritätische und das asymmetrische Wechselmodell gibt. Also man kann auch vom Wechselmodell sprechen, wenn es nicht genau hälftig geteilt ist. Es gibt zum Beispiel viele Studien zum Wechselmodell, die auch gern zitiert werden. Die fangen teilweise bei Aufteilung von 30-70 teils 40-60 an. Also Wechselmodell kann man es tatsächlich auch nennen, wenn es nicht genau gleich verteilt ist. Und welche Lösung für die Kinder am besten ist, das hängt also von vielerlei ab. Also einmal davon, was kannten die Kinder bis dahin? Also wenn bis dahin ein Elternteil betreut hat, ist es natürlich eine große Veränderung, wenn sie ab da wochenweise wechseln. Es hängt auch davon ab, oft an ganz praktischen Sachen, wer kann es überhaupt leisten? Also wie sind die Berufsmöglichkeiten der Eltern? Wer kann wann sich zur Verfügung stellen? Das ist der andere Punkt. Es gibt auch manchmal Kinder, die einfach besondere Beziehungen zu einem Elternteil haben. Und es gibt auch Kinder, die zum Beispiel auf ganz klare, gleichbleibende Abläufe angewiesen sind und für die ein häufiger Wechsel schwierig ist. Aber auch bei den heute üblichen Umgangsregelungen hat man eben auch häufige Wechsel. Mhm. Da gehen die Kinder oft jedes zweite verlängerte Wochenende, einen Tag in der Woche, halbe Ferien. Das ist im Grunde auch sehr viel Wechsel. Da ist manchmal sogar beim Wechselmodell weniger wechseln. Mm.
Ganz wichtig ist ja auch die Kommunikation zwischen den Eltern, haben wir eben schon mal angesprochen. Aber ganz oft sind die Gräben so tief. Wie bleibt man trotzdem im Gespräch und in Kontakt? Weil man ist ja trotzdem Eltern, auch wenn man kein Paar mehr ist.
Also ich finde es ganz gut, wenn Eltern, die da Schwierigkeiten haben, erstmal einen Beratungsweg versuchen. Also man kann entweder über Mediation, das kostet allerdings auch Geld. Es gibt aber auch Möglichkeiten in Beratungsstellen, die das oft kostenlos anbieten, sich beraten zu lassen, einfach zu versuchen, mit einem neutralen Dritten dabei wieder ins Gespräch zu kommen. Mhm. Dann kann man sich behelfen, indem man sich auch ein bisschen schriftlich austauscht über die wichtigen Sachen. Früher hatten die Kinder oft dann so ein Übergabebuch mit, so ein Heft, in dem jeder das Wichtigste reinschrieb, wie Kind hat gerade Durchfall bekommen oder Arzt sagt das und das muss der nehmen. Und andere machen das heute über WhatsApp, über irgendwelche solchen Kanäle.
Manchmal ist es besser, wenn Sprechen nicht mehr geht, ne? Dann, dass man da ausweicht, bis es wieder geht.
Ja, das ist manchmal besser. Und das Schlechteste ist eben, wenn die Kinder alle Informationen hin und her tragen müssen.
Klar, ja. Frau Nolde, ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch. Das ist ein schwieriges Thema, aber Sie haben uns das ganz gut erklärt und das Buch Eltern bleiben nach der Trennung bei Knauer erschienen, tut das noch sehr viel mehr. Ich kann es nur empfehlen, es ist wirklich gut gemacht und mit vielen Tipps für eben Eltern, die sich gerade trennen oder getrennt haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Ja, vielen Dank.
Das war wirklich ein schönes Gespräch und ich finde, darüber muss man echt nachdenken, wenn man sich in so einer Trennungssituation befindet. Ich weiß, jeder von uns war mal in einer Situation, wo man es einfach nicht mehr ausgehalten hat und wo man auch keine Rücksicht nehmen wollte. Aber wenn da Kinder im Spiel sind, Leute, Freunde, dann muss man das tun und dann muss man sich zusammenreißen und dann muss man eben einen Weg für diese Familie finden, die ja immer noch in irgendeiner Art und Weise eine Familie ist. Es sind ja immer noch Eltern und es sind immer noch die Kinder dieser Eltern. Egal was kommt, egal ob es neue Partner gibt, einen Umzug in eine andere Stadt oder ob man sich überhaupt nicht mehr versteht. Es muss irgendwie möglich sein für die Kinder. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen, was ich habe, weil ich habe schon viele Kinder gesehen, die wirklich gelitten haben unter Trennungssituationen. So, das war's für den Podcast von heute. Ich habe noch den Spruch der Woche für euch. Der ist klasse, wie ich finde. Das Ego sagt, wenn alles passt, finde ich Frieden. Der Geist sagt, finde Frieden, dann passt alles. Genau so ist es. Ich wünsche euch eine richtig gute Woche. Genießt die Sonne da draußen. Macht es euch schön. Versucht jeden Tag etwas Kleines nur für euch zu machen. Das ist nämlich, das tut sehr, sehr gut. Mache ich auch. Und wenn es nur der Kaffee ist auf der Schaukel in der Sonne oder das Buch, das ihr lest und wenn es nur ganz kleine Kleinigkeiten sind, jeden Tag ein bisschen was für euch selbst. Denn nur wer voll ist, der kann auch was abgeben, finde ich. Wir hören uns nächste Woche wieder im Podcast. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den auch gerne abonnieren. Ich gucke mal auf die Uhr. Da, gute halbe Stunde, habe ich doch gesagt. Macht's gut. Passt bitte gut auf euch auf, bis wir uns wieder hören.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.